Herzlich willkommen Ihnen allen zu dieser Sendereihe. Heute im Katechismus betrachten wir das Thema Gebet. Wir sind im vierten Teil des Katechismus und heute geht es um das hohepriesterliche Gebet Jesu. Also wir betrachten die Stellen, wie Jesus gebetet hat. Es grüßt Sie, Marion Kuhl. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Reltstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Reltstab.
Grüß Gott, Frau Kuhl, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen.
Schön, dass Sie heute sich wieder bereit erklärt haben, uns diese Stellen näher zu erklären. Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, könnten Sie einen Anknüpfungspunkt geben?
Gerne, ja. Ich hoffe, dass ich Ihnen auch heute dann etwas erklären kann. Aber zunächst zum letzten Mal. Wir haben da geschaut, wie unser Gebet wirksam werden kann. Es ist ja immer wieder die Frage, wie kann ich wirksam beten, damit auch mein Gebet erhört wird? Und wir haben gesehen, wie der Katechismus, also die Kirche, uns erklärt, dass das Gebet dann wirksam wird, wenn es sich immer wieder im Handeln und Beten Jesu einfügt. Also immer auch sich wieder nach dem Handeln, dem Tun Jesu und der Art und Weise, wie Jesus gebetet hat, angleicht. Dann heißt es im Katechismus auch, dass das Gebet dann wirksam wird, wenn sich das Herz verwandelt. Also das Gebet muss irgendwo im Leben eine Veränderung hervorbringen. Und je mehr das Leben verändert ist, natürlich immer mehr nach dem Willen Gottes geordnet ist, nach den Geboten Gottes geordnet ist, umso wirksamer wird das Gebet. Weiter heißt es im Katechismus, das Gebet wird dann wirksam, wenn der Beter sich nicht an die Gaben, die er bittet, hängt, sondern in erster Linie an den Geber. Dass wir nie das Erbetene im Auge haben, sondern vielmehr immer den Geber alles Guten, also Gott, dass wir Gott vor Augen haben. Weiter ist es wirksam dann, wenn wir das tun, was dem Vater gefällt. Also wenn wir versuchen, in allem, gerade auch im Beten und in unserem Leben, den Willen Gottes zu tun. Dann wird das Gebet wirksam, wenn Jesus in uns betet und wenn wir mit Vertrauen und kindlicher Kühnheit, also mit einem gewissen Mut auch, uns mit dem Gebet Jesu vereinen. Wir dürfen also durchaus auch mutig um große Dinge bitten, wenn unser Gebet sich wirklich mit dem Gebet Jesu vereint, der ja im Ölgarten gebetet hat: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So wird also das Gebet wirksam. Und am Schluss haben wir dann noch gesehen, dass das Gebet immer möglich ist, dass es nicht darauf ankommt, wo wir sind oder was wir gerade tun, sondern dass wir bei jeder Gelegenheit beten können, dass das Beten letztlich auch lebensnotwendig ist, notwendig, um das ewige Leben zu erhalten. Und schließlich haben wir dann noch einmal gesehen, dass das Beten und das christliche Leben sich nicht voneinander trennen lassen. Jedes Gebet hat einen Einfluss auf das konkrete Leben, und das konkrete Leben, je mehr wir uns also nach dem Bild Gottes gestalten, umso mehr wird auch das einen Einfluss haben auf unsere Art, wie wir beten. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Und heute, wie Sie bereits gesagt haben, Frau Kuhl, wollen wir uns dem hohenpriesterlichen Gebet Jesu zuwenden. Und das ist eine ziemlich schwierige Sache. Ich hoffe, dass ich Ihnen das ein bisschen näher bringen kann.
Ja, Sie haben eben gesagt, wirksam ist das Gebet, wenn es sich im Handeln und Beten Jesu einfügt. Also heute betrachten wir dann sozusagen, wie Jesus gebetet hat, und nehmen da dann hoffentlich Impulse mit für unser Gebetsleben. Dann beginnen wir bei der Nummer 2746, für alle, die mitlesen wollen, im Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 2746. Da seine Stunde gekommen ist, betet Jesus zum Vater. Sein Gebet ist das längste, das im Evangelium weitergegeben wird. Es umfasst die ganze Ökonomie der Schöpfung und des Heiles, wie auch Tod und Auferstehung Jesu. Das Gebet der Stunde Jesu bleibt immer sein Beten, so wie sein ein für alle Mal geschehenes Pascha in der Liturgie seiner Kirche gegenwärtig bleibt.
Sie wissen, dass Jesus im Abendmahlsaal zunächst den Jüngern die Füße gewaschen hat, dann das Abendmahl mit ihnen gefeiert hat und dann eine lange, lange Rede gehalten hat, die im Johannesevangelium in den Kapiteln 15 bis und mit 17 wiedergegeben wird. Und in diesen drei Kapiteln hat besonders das Kapitel 17 den Ruf, dass es hohepriesterliches Gebet genannt wird. Wir können diese drei Kapitel sozusagen auch als das Testament Jesu bezeichnen. Das sind so die letzten Weisungen an seine Jünger. In diesem hohenpriesterlichen Gebet, in diesem letzten Gebet Jesu, das wie gesagt sehr, sehr lange ist, über mehrere Kapitel im Johannesevangelium erstreckt, wird noch einmal so das Wichtigste, das Jesus aufgenommen hat, gesagt. Er möchte eigentlich in drei Abschnitten dem Vater zunächst einmal Rechenschaft geben für alles, was er getan hat, dass er alle, die der Vater ihm gegeben hat, nicht zur Wahrheit geführt hat, dass sie nicht verloren gehen. Dann ist eine ausdrückliche Bitte für die Jünger an den Vater gerichtet, also wirklich ein Gebet an den Vater. Und schließlich auch noch die Fürbitte Jesu für alle Glaubenden. Diese drei Etappen, die wir jetzt im Laufe der Katechismus-Sendung auch noch ein bisschen genauer anschauen werden, die beinhalten also dieses Gebet, das, wie wir in der nächsten Nummer dann hören, das hohepriesterliche Gebet Jesu genannt wird. Es geht darin also noch einmal ein bisschen um alles, um die ganze Ökonomie, also um das Heilsgeheimnis der Schöpfung und des Heiles, wie auch Tod und Auferstehung Jesu. Das Gebet Jesu in diesem hohenpriesterlichen Gebet ist ein ganz besonderes Gebet. Und es ist wirklich sein Gebet. Wir können es nicht einfach übernehmen, weil er als Sohn vor den Vater tritt und als Sohn zum Vater spricht und als Sohn betet für seine Jünger und für alle Glaubenden. Diese Art des Betens können wir nicht aufnehmen. Wenn wir vorhin gesagt haben, dass unser Gebet sich immer am Handeln und am Beten Jesu orientieren soll und sich in dieses einfügen soll, dann geht es vor allem um den Inhalt auch dessen, was er bittet. Und dann hat der Katechismus natürlich auch immer im Auge dieses Gebet im Ölgarten, wo er um den Willen Gottes bittet: Vater, wenn du kannst, dann mach, dass dieser Kelch von mir vorübergeht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist auch das Beten des Vaterunsers, die Bitten des Vatersunser, die ja dann im Anschluss an diesen heutigen Text im Katechismus dann sehr ausführlich erklärt wird im Katechismus. Das ist das Beten, das Vorbild des Betens Jesu, das wir uns immer wieder einfügen sollen. Und in diesen Dingen gibt es sicher auch Dinge in diesem hohen priesterlichen Gebet, bei dem wir uns orientieren können, dass unser Gebet auch wieder befruchtet, dass uns auch wieder hilft, besser zu beten. Aber es ist wirklich sein Beten. Der Katechismus sagt, so wie sein ein für alle Mal geschehenes Pascha, also sein Opfer am Kreuz, das ist sein Pascha in der Liturgie, in der Feier seiner Kirche gegenwärtig bleibt. Also das Messopfer, das bleibt immer gegenwärtig und im Messopfer bleibt er immer gegenwärtig. Es ist immer er, der da ist. So wie er sein Gebet ist, so ist es immer sein Opfer, das wir feiern. Da können wir uns nicht hinstellen und selbst das Opfer sein. Wir können uns als Opfer darbringen, aber es ist immer sein Opfer. So ist es auch sein Gebet.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2747. Die christliche Überlieferung nennt es mit Recht das hohe priesterliche Gebet Jesu. Es ist das Gebet unseres hohen Priesters. Es lässt sich nicht von seinem Opfer trennen, von seinem Gehen zum Vater, durch das er dem Vater ganz geweiht wird.
Ja, das ist eigentlich das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das ganze Gebet, also dieses 17. Kapitel des Johannesevangeliums, wird das hohepriesterliche Gebet genannt. Es ist das Gebet Jesu, des hohen Priesters, also des höchsten Priesters. Er ist der einzige wahre Hohepriester. Das Wort Hohepriester kennen wir ja auch von der Bibel her. Die Hohenpriester, die Jesus dann verurteilt haben, die immer wieder gestritten haben mit ihm, sie waren einfach die Vorsteher, die obersten Religionsführer, die eine Aufgabe hatten, für die Reinheit auch für den Glauben des Glaubens zu sorgen. Er aber ist der wahre Hohepriester. Auf ihm geht das wahre Priestertum oder das christliche Priestertum zurück. Das Hohepriesteramt der hohen Priester damals, das geht auf das aaronitische Priestertum zurück. Das ist aufgrund der Erwählung des Stammes Levi, das levitische Priestertum wird es auch genannt. Und es ist eben nicht das Priestertum des Opfers seiner selbst, das Jesus dann eingesetzt hat. Es ist also das hohe priesterliche Gebet, weil es eben sich nicht vom Opfer trennen lässt, das er dem Vater gibt. Und in diesem hohen priesterlichen Gebet sagt er mehrmals, ich bin nicht mehr in der Welt, ich gehe zu dir. Aber jetzt gehe ich zu dir. Zum Beispiel im Vers 11, ich gehe zu dir. Oder im Vers 13, aber jetzt gehe ich zu dir. Oder im Vers 19, und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt werden. Also immer wieder, er geht jetzt weg. Er bringt sein Opfer, er geht dem Opfer jetzt entgegen. Das ist also noch ganz, ganz kurz, unmittelbar, bevor er dann verraten wird und ausgeliefert wird. Also gleich im Anschluss an dieses hohepriesterliche Gebet geht er dann in den Ölberg mit seinen Jüngern und da kommt Judas mit den Soldaten und er wird festgenommen. Und da beginnt ja sein Opfer von Golgotha, das dann eben die Verbindung zum Opfer auf dem Altar herstellt. Das Kreuzesopfer und das Opfer auf dem Altar, das ist ein gleiches, dasselbe Opfer, das immer wieder auf dem Altar dargebracht wird. Er geht also zum Vater und weiht sich daher. Er selber weiht sich und er weiht die ganze Welt dem Vater. Er gibt also sozusagen in diesem hohen priesterlichen Gebet sein ganzes Werk, das ja eigentlich das Werk des Vaters ist, das er auf Erden weitergeführt hat, dem Vater wieder zurück. Es ist sozusagen der Abschluss. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast, und jetzt gebe ich es dir wieder zurück. Ich gebe dir ganz besonders auch die Apostel, die Jünger, dir zurück, die du mir gegeben hast, und ich bitte dich auch für alle Glaubenden. Da bittet er dann vor allem auch um die Einheit aller Glaubenden.
In diesem österlichen Opfergebet wird in Jesus alles unter ein Haupt zusammengefasst. Gott und die Welt, das Wort und das Fleisch, das ewige Leben und die Zeit, die Liebe, die sich hingibt und die Sünde, welche die Liebe verrät, die Jünger, die anwesend sind und die Menschen, die auf deren Wort hin an ihn glauben werden, die Erniedrigung und die Erhöhung. Es ist das Gebet der Einheit.
Vielleicht ist es gut, jetzt an diesem Punkt einmal genauer dieses hohepriesterliche Gebet, also das 17. Kapitel des Johannesevangeliums, zu lesen. Ich lese Ihnen vor. Jesus erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Und das spricht er noch einmal kurz bevor er sein Leiden auf sich nimmt. Und interessanterweise bezeichnet er ja sein Leiden, also sein Pascha, seinen Tod und seine Auferstehung als Verherrlichung. Und es ist dann eine gegenseitige Verherrlichung. Der Vater verherrlicht seinen Sohn, indem er ihn wieder vom Tod auferweckt. Und der Sohn verherrlicht den Vater, indem er sein Werk durch den Tod und die Auferstehung zu Ende führt. Und das Werk des Vaters ist ja die Erlösung des Menschen. Deshalb musste ja Jesus in die Welt kommen. Also die Stunde ist jetzt da. Es ist also die letzte Stunde Jesu, wo er noch mit seinen Jüngern ist. Das, die letzte Rede Jesu. Eigentlich eine sehr dramatische Situation, in der er diese Worte spricht. Dann geht es weiter. Denn du hast ihm Macht, also ihm den Sohn, Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Also das ist der Auftrag des Sohnes. Er kommt in die Welt, um den Menschen, die Gott ihm gegeben hat, also das sind eigentlich all jene, die Jesus angenommen haben, das ewige Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, heißt es weiter, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also wer Gott erkennt als den Schöpfer aller Dinge und wer Jesus Christus als seinen Sohn erkennt, der verändert, das hat natürlich Konsequenz und er verändert sich und deshalb erhält er dann durch die Erlösungstat Jesu das ewige Leben. Vers 4 heißt es dann, ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Dann, Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Also hier spricht er auch von seiner ewigen Existenz, der Vorexistenz. Er hat also voll bewusst den Himmel verlassen, ist auf Erden gekommen, den Himmel, den er auch mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen erschaffen hat. Er ist also ewig, hier kommt das zum Ausdruck, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Also bevor überhaupt die Welt entstanden ist, war Jesus in der Herrlichkeit zusammen mit dem Sohn, dem Vater und dem Heiligen Geist. Vers 6 heißt es, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Hier sieht man, dass Jesus wirklich sich ganz in den Dienst des Vaters gestellt hat. Nicht er steht im Mittelpunkt, sondern der Vater. Und ich denke, auch für unser geistliches Leben ist das von ganz, ganz großer Bedeutung. Jesus weist immer auf den Vater hin. Alles, was er getan hat, soll die Erkenntnis über den Vater vermehren. Er ist nur ein Weg zum Vater. Er sagt ja von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer zu mir kommt, kommt auch zum Vater. Das ist genau dieses Evangelium, wo er eben erklärt, dass er und der Vater eins sind. Und wer durch ihn geht, auf dem Weg Jesu geht, der kommt zum Vater. Das ist das Ziel. Der Vater ist immer im Mittelpunkt. Und das dürfte durchaus auch unser geistliches Leben wieder neu inspirieren, dass wir wieder vermehrt den Vater suchen. Natürlich, wir dürfen Jesus in derselben Weise verehren, anbeten, verherrlichen. Aber Jesus will, sagt er da im hohenpriesterlichen Gebet, uns ganz zum Vater führen. Der Vater ist letztlich der Oberste, wenn man so sagen will. Es ist noch relativ schwierig, um das in Worte zu fassen. Aber ich denke, Sie verstehen, was gemeint ist. Das ist also die Rechenschaft, die Jesus vor dem Vater ablegt. Dann beginnt sein Gebet für die Jünger, seine Fürbitte für die Jünger. Er spricht im Vers 9, für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast. Das sind die Jünger, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Das ist also die Bitte, die besondere Bitte für die Jünger. Und die Jünger haben ja eine besondere Aufgabe auch in der Kirche. Sie sind die Fundamente der Kirche. Auf ihnen wird die Kirche aufgebaut. Und so ist es also auch eine Bitte für die ganze Kirche, dass die Kirche eins ist, wie der Vater und der Sohn eins sind. Also eins in der Gottheit, eins im selben Denken, im selben Fühlen, im selben Auftrag, im selben Heilsauftrag. Das wäre eigentlich schön, wenn das auch in der Kirche verwirklicht wäre. Aber wir wissen ja, dass wir diese Einheit leider nicht mehr haben. Dann geht es weiter im Vers 12. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Hier spricht er ausdrücklich von Judas. Er ist der Einzige, der verloren gegangen ist. Und dann weiter wieder im Vers 13, jetzt aber gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Also Jesus möchte mit diesem Abschlussgebet auch noch einmal die Freude in den Jüngern aufkommen lassen. Er hat ihnen auch erklärt, er bleibt immer auf einer Weise bei ihnen. Bevor er dann das Abendmahl gefeiert hat, hat er ihnen ja vom Heiligen Geist berichtet, dass er jetzt weggehen werde. Ich bin nicht mehr lange bei euch, aber es kommt dann, wenn ich gehe, der Beistand, der Heilige Geist, der euch alles Weitere erklären wird, der euch in die ganze Wahrheit einführen wird. Und es ist sogar gut, sagt er, dass ich gehe, denn nur so kann der Heilige Geist kommen. Er wird ihn zusammen mit dem Vater in diese Welt senden und der Heilige Geist wird dann das weitere Werk des Vaters weiterführen. Weil Jesus sagt, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht auffassen. Ihr seid schon genug voll, ihr habt schon so viel mitbekommen, ich habe euch schon so viel gesagt. Jetzt muss ich gehen und dann kommt aber der Heilige Geist, der euch weiterführt. Und der Heilige Geist ist ja dann auch das ganze Prinzip der kirchlichen Tradition, der Lehre, die sehr wichtig ist. Also wir dürfen immer davon ausgehen, dass dieser Heilige Geist bis zum heutigen Tag in der Kirche weht, besonders auch wenn sie etwas entscheidet, wenn sie wichtige Entscheidungen fällt. Der Heilige Geist ist sozusagen das Lebensprinzip. Und der Heilige Geist führt heute das Werk Jesu und des Vaters weiter. Und das natürlich eben auch, dass die Freude in Fülle in uns ist, nicht nur in den Jüngern, sondern sicher auch in uns. Im Vers 14 heißt es dann, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Auch hier sehen wir ein bisschen die Verbindung zum Johannes Prolog, zum ersten Kapitel, wo es heißt, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen haben ihn nicht angenommen. Er ist das Wort, das Fleisch geworden ist, aber von den Menschen zurückgewiesen worden ist. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes, das bis zum heutigen Tag natürlich in der Welt gehasst wird. Vielleicht nicht unbedingt jetzt gehasst in diesem Sinne, wie wir hassen auffassen, aber dass es doch sehr stark abgelehnt wird, dass man das Wort Gottes nicht für sich bindend annimmt, dass man vielleicht aus dem Wort Gottes auch nur das herauspflückt, was einem gefällt und das, was einem vielleicht herausfordern würde, was das Leben verändern müsste, das lassen wir dann sehr wohl auf der Seite. Und da kann man schon sagen, das Wort wird gehasst, es wird abgelehnt. Und das hat Jesus erfahren, man hat ihn immer wieder versucht zu steinigen, umzubringen. Verschiedenen dramatischen Situationen ist er gerade noch entgangen. Und dasselbe Schicksal ist dann auch den Jüngern ereilt. Von den 12 Aposteln hat einer, der Sohn des Verderbens, Selbstmord begangen. 10 sind als Märtyrer gestorben und nur einer ist im hohen Alter von 100 Jahren circa, der heilige Johannes, gestorben, eines natürlichen Todes in diesem Sinne, an Altersschwäche, wenn wir so sagen wollen. Dann geht es weiter mit dem Vers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Also sie müssen jetzt nicht gerade sterben, aber dass sie vor dem Bösen bewahrt bleiben, dass sie geschützt sind vor dem Widersacher. Und der Widersacher ist ja immer der, der das Werk Gottes zerstören möchte, auf vielfältige Art und Weise. Eben wenn wir das Wort Gottes nicht in seiner Ganzheit annehmen, dann ist das auch ein Wirken des Widersachers. Wenn wir uns nicht auf die Lehre der Kirche eingeben können, wenn wir sie nicht ganz annehmen können, dann ist das auch ein Wirken des Widersachers. Der Böse hat da so, so viel Macht. Und Jesus bittet also ausdrücklich, dass sie vor dem Bösen bewahrt bleiben, damit sie also nicht vom Glauben abfallen. Vers 16, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Das ist auch ein wichtiges Wort. Die Christen letztlich, sie leben zwar in dieser Welt, aber sie sind nicht von dieser Welt. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir als Christen uns einfach der Mentalität dieser Welt nicht anpassen sollen. Dass wir immer wieder das Göttliche an oberster Stelle haben und alles Weltliche in diesem Sinne allenfalls nützen, um zum Göttlichen vorzukommen. Aber wir dürfen nie im Weltlichen weggetragen werden, wegschwimmen mit dem Weltlichen und dann wegkommen vom Göttlichen. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Weiter heißt es im Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ja, es geht um die Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist Wahrheit und da nimmt Jesus nichts zurück. Und alles, was er gesagt hat, alles, was in der Bibel überliefert ist, das ist die Wahrheit. Und da dürfen auch wir uns voll Vertrauen dieser Wahrheit hingeben. Wir dürfen sie gänzlich annehmen. Und diese Wahrheit, so sagt Jesus an anderem Ort, macht uns ja frei. Die Sünde macht uns unfrei. Die Wahrheit des Wortes Gottes, auch wenn es uns etwas kostet, auch wenn es unsere Bekehrung verlangen würde, das macht uns erst richtig frei. Und das, weil dieses Wort die Wahrheit ist. Dann Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Es sind also Gesandte, er spricht immer noch für die Jünger. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. So heißt es im Vers 19, das ist die letzte Bitte. Er heiligt sich für sie, das heißt, er gibt also sein Leben hin für sie, für seine Jünger, und zu den Jüngern gehören sicher nicht nur die 12, sondern auch die andere Schar der Jünger, und wenn sie so wollen, auch wir, wenn wir wirklich Jünger Jesu sind, wenn wir wirklich aus freiem Willen, freiem Wunsch, freie Entscheidung ganz zu ihm gehören, dann sind wir seine Jünger, und dann heiligt er für sie, sich für uns, damit auch wir in der Wahrheit geheiligt sind. Und dann kommen noch die Fürbitten für alle Gläubigen. Mit dem Vers 20 beginnen die. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Hier wird also der Horizont erweitert. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ein ganz wichtiges Wort. Also wenn die Welt, wenn die Kirche, wenn die Christen eins wären, dann würde das für die Glaubwürdigkeit des Christentums eine entscheidende Rolle spielen. Dann würde der Glaube an Christus auch bei denen, die vielleicht jetzt nicht glauben, erwachsen. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also durch die Einheit der Christen könnte ein Zeugnis des Glaubens entstehen, weil dann wirklich wahr wird, dass Jesus vom Vater gesandt wird und dass er etwas Einheitliches gestiftet hat. Und daher müssen wir schon sehr daran arbeiten, dass wir diese Einheit unter den Christen, ich denke jetzt in der Ökumene, aber auch innerhalb der katholischen Kirche, wo wir auch doch sehr, sehr stark geteilt, gespalten sind, wiederherstellen können. Dass wir irgendwo einen Weg finden, um dieses Testament Jesu in diesem hohen priesterlichen Gebet auch zu verwirklichen. Wir haben dieses Wort nicht befolgt. Wir sind geteilt, wir sind getrennt auf vielfältige Weise in unzählige Konfessionen. Und daher brauchen wir doch eine große Anstrengung, um wieder zur Einheit zu finden. Vers 22 heißt es dann, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Also hier noch einmal diese Einheit, die erbeten wird, damit man die Welt erkennt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er in die Welt gesandt worden ist, dass die alle die Herrlichkeit erhalten. Vers 24, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Auch ein wunderbares Wort. Er will also, dass wir alle, die zu ihm gehören, einmal dort bei ihm sind, wo er jetzt ist. Das heißt, er erbietet uns also das ewige Leben, dass auch wir nach dem Überschreiten der Schwelle des Lebens oder des Todes, sagen wir so, durch die Auferstehung dann bei ihm sind. Er möchte also, dass wir bei ihm sind. Das ist der allgemeine Heilswille Jesu. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er bittet den Vater ausdrücklich, dass alle so gerettet werden können und dass alle seine Herrlichkeit sehen können. Und für viele wird das natürlich dann eine große Überraschung, wenn sie sterben, dass sie dann diese Herrlichkeit des Herrn sehen. Eine positive Überraschung für die, die sowieso schon glauben, und eine erschütternde Überraschung für jene, die das Gefühl haben, alles, was mit Jesus und mit dem dreifaltigen Gott zu tun hat, irgendwo eine Erfindung des Menschen ist. Im Vers 25 und 26 heißt es dann, Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Also noch einmal, die Erkenntnis der Welt oder die Erkenntnis Gottes, die des Vaters, die Jesus weitergegeben hat. Und dieser Name des Vaters soll allen bekannt sein. Und die Liebe, die Jesus gebracht hat, soll in allen, die Christen sind, die an ihn glauben, vorhanden sein. Und Jesus selber möchte in allen sein. Und dann heißt es im nächsten Vers, das ist dann der vom Kapitel 18, der erste: Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten und so weiter. Dann kann man eben die Soldaten, Judas mit den Soldaten und der Verrat und das Leiden, die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung. Und so kehren wir noch einmal zurück zum Paragraphen 2748. Hier heißt es also in diesem österlichen Opfergebet, wird in Jesus alles unter ein Haupt zusammengefasst. Gott und die Welt, das Wort und das Fleisch, das ewige Leben und die Zeit, die Liebe, die sich hingibt und die Sünde, welche die Liebe verrät. Die Jünger, die anwesend sind und die Menschen, die auf deren Wort hin an ihn glauben werden, die Erniedrigung und die Erhöhung. Es ist das Gebet der Einheit. Ich denke, jetzt durch diese Erklärungen verstehen wir auch diesen Abschnitt besser.
Radio Horeb, die Sendung Katechismus mit Pfarrer Thomas Reltschab aus Oberurnen in der Schweiz. Wir sind beim hohenpriesterlichen Gebet Jesu. Im vierten Teil des Katechismus haben wir die ab den Nummern 2746 und folgende betrachtet. Wir sind jetzt bei der Nummer 2749. Jesus hat das Werk des Vaters ganz erfüllt und wie sein Opfer währt auch sein Gebet bis zum Ende der Zeit. Das Gebet der Stunde erfüllt die letzten Zeiten und bringt sie ihrer Vollendung entgegen. Jesus ist der Sohn, dem der Vater alles gegeben hat und der sich ganz dem Vater überantwortet hat. Zugleich spricht er mit einer erhabenen Freiheit, die aus der Macht kommt, die der Vater ihm über alles Fleisch gegeben hat. Der Sohn, der sich zum Diener gemacht hat, ist der Herr, der Pantokrator, der Alleinherrscher, der Allherrscher. Unser hoher Priester, der für uns betet, ist auch der, der in uns betet. Er ist der Gott, der uns erhört.
In diesem Abschnitt fasst der Katechismus der katholischen Kirche noch einmal dieses hohe priesterliche Gebet zusammen. Er sagt eigentlich mit anderen Worten das, was ich Ihnen vorher schon ein bisschen erklärt habe. Es kommt also in diesem hohenpriesterlichen Gebet zum Ausdruck, dass Jesus das Werk des Vaters ganz erfüllt und dass sein Gebet bis zum Ende der Zeit wirkt. Dass das Gebet zwar damals vor 2000 Jahren im Abendmahlsaal gesprochen worden ist, dass es aber bis heute auch Gültigkeit hat, genauso wie sein Opfer, das er dann auf dem Berg Golgotha gleich danach gebracht hat. Das ist ja in der Heiligen Messe, dieses Opfer immer wieder gegenwärtig. Und das hohenpriesterliche Gebet, das dauert an, bis Jesus dann in seine Herrlichkeit zurückkommt. Wir dürfen also Vertrauen haben, dass er immer für uns betet, dass er immer für uns da ist, dass er dieses Gebet nicht einfach abreißen lässt, sondern dass das weitergeht. Damals sind Menschen gegenwärtig gewesen oder Menschen im Blickfeld gewesen. Heute sind wir es. Es hat also eine überzeitliche Wirkung. Dann ist das Gebet mit der Stunde erfüllt auch die letzten Zeiten und bringt sie ihrer Vollendung entgegen. Er spricht also sehr deutlich von seinem Abschied. Es ist das letzte Gebet, das Jesus spricht, die letzten Weisungen in diesem Gebet eigentlich auch an die Jünger. Dann Jesus ist der Sohn, dem der Vater alles gegeben hat und der sich ganz dem Vater überantwortet hat. Das haben wir auch gesehen. Jesus hat wirklich das Werk des Vaters vollendet und jetzt gibt es ihn wieder zurück. Er hat den Auftrag des Vaters vollendet. Er hat das Werk weitergeführt. Er hat es zu Ende gebracht. Jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt kommt die Verherrlichung. Jetzt kommt der Höhepunkt. Er spricht aber auch in einer erhabenen Freiheit, die aus der Macht kommt, die der Vater ihm über alles Fleisch gegeben hat. Also man spürt keinerlei Angst in diesem hohen priesterlichen Gebet. Die Angst kommt dann erst im Ölgarten. Es ist wirklich aus der Freiheit dessen, der bewusst ist, dass die Verherrlichung kommt. Der weiß, jetzt muss er zwar durch die Finsternis des Todes und des Leidens, aber es kommt dann die Auferstehung und die Herrlichkeit beim Vater. Der Sohn, der sich zum Diener gemacht hat, ist der Herr, der Pantokrator, der Allherrscher. Er weiß das, er hält diese Herrlichkeit zurück, die er vor der Erschaffung der Welt beim Vater hatte. Und dann sagt der Katechismus noch, unser Hohepriester, der für uns betet, ist auch der, der in uns betet. Und das ist sehr schön, wie das heißt da. Er ist der Gott, der uns erhört. Also er betet für uns, er betet in uns. Gerade auch, wenn wir dieses Wort oder dieses hohepriesterliche Gebet lesen, es ist wie ein Beten in uns, das Jesus vollzieht. Und es ist Gott, der uns auch erhört. Er ist also alles, derjenige, der für uns betet, der unser Gebet erhört und der sogar in uns betet. Und daher, wie wir das letzte Mal gesehen haben, ist es wichtig, dass wir unser Gebet, wenn es wirksam sein sollte, immer dem Handeln und dem Beten Jesu einfügen. Also in der Weise, wie Jesus gebetet hat, in der Absicht, wie Jesus gebetet hat, auf den Vater hin gebetet hat, so soll auch unser Gebet immer wieder sein.
Wir gehen in die letzten Runden beim Katechismus. Wir lesen noch die letzten zwei Abschnitte. Zum Abschluss dieses Kapitels, das hohepriesterliche Gebet Jesu. Wir sind bei der Nummer 2750 im Katechismus der katholischen Kirche. Wenn wir in den heiligen Namen Jesu des Herrn eindringen, können wir das Vaterunser, das Gebet, das er uns lehrt, von innen her empfangen. Sein priesterliches Gebet erfüllt die großen Bitten des Vaterunsers von innen her mit Geist. Die Sorge um den Namen des Vaters, die Leidenschaft für sein Reich und seine Herrlichkeit, die Erfüllung des Willens des Vaters, seines Heilsratsschlusses und die Befreiung vom Bösen.
Hier beginnt jetzt der Katechismus, das große Thema des Vaterunsers einzuführen. Nach dem hohen priesterlichen Gebet kommt das andere große Gebet Jesu, das für uns noch viel wichtiger ist, nämlich das Vaterunser. Und hier versucht der Katechismus uns zu erklären, dass das Gebet des Vaterunsers mit dem Anliegen Jesu verbunden ist. Das Anliegen Jesu ist die Sorge um den Namen des Vaters, die Leidenschaft für sein Reich und seine Herrlichkeit, die Erfüllung des Willens des Vaters, seines Heilsratsschlusses und die Befreiung vom Bösen. Das sind eigentlich alles Themen, die in diesem hohen priesterlichen Gebet auch vorkommen. Und so spannt der Katechismus den Bogen zwischen diesem hohen priesterlichen Gebet und dem Vaterunser.
In diesem Gebet offenbart und schenkt uns Jesus eine untrennbare Erkenntnis des Vaters und des Sohnes. Diese Erkenntnis ist das Geheimnis des Gebetslebens.
Auch hier noch einmal diese Erkenntnis, von der Jesus im hohen priesterlichen Gebet gesprochen hat, die kommt dann auch zum Ausdruck im Vaterunser. Also beide Gebete, die Jesu Gebete sind, das eine, das wirklich nur sein Gebet ist, und das andere, das er für die Jünger gegeben hat, als sie nämlich fragten, lehre uns beten, hat er ihnen das Vaterunser gelehrt. Diese beiden versuchen die Erkenntnis sowohl des Vaters als auch des Sohnes in uns zu vermehren. Und die Erkenntnis ist dann auch das Geheimnis des Gebetslebens. Je besser wir Gott erkennen, den Vater und den Sohn, umso besser wird auch unser Gebet. Und das werden wir dann sehen das nächste Mal, wenn wir mit dem Thema des Vaterunsers anfangen. Wir könnten jetzt noch kurz die Kurztexte durchgehen und so ein bisschen eine Zusammenfassung dieses letzten Kapitels erhalten.
Das Gebet setzt ein Mühen und einen Kampf gegen uns selbst und gegen die List des Versuchers voraus. Der Kampf des Gebets ist nicht vom geistlichen Kampf zu trennen, der notwendig ist, um mit innerer Beständigkeit aus dem Geiste Christi zu handeln. Wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten.
Also das ganze Kapitel, das wir jetzt abgeschlossen haben heute, steht ja unter dem Titel Kampf des Betens. Wir wissen, dass manchmal unser Gebet auch ein Kampf ist, dass es uns schwerfällt zu beten, dass wir lieber etwas anderes machen würden, dass wir keinen Gusto daran haben, keinen Geschmack finden, dass wir leer und öd sind innerlich, traurig, schwerfällig. Es ist auch ein geistlicher Kampf. Und der Katechismus macht uns darauf aufmerksam, dass das gibt und möchte uns aber auch Mut machen, solche Herausforderungen zu bewältigen und halt den Kampf des Betens auch zu kämpfen und zu siegen darin. Und da hat er ja auch gesagt, was für Schwierigkeiten das da vorkommen. Und wenn wir immer wieder diese Schwierigkeiten überwinden, dann können wir wirklich sagen, wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten.
Im Kampf des Gebets müssen wir uns falschen Vorstellungen, verschiedenen gängigen Geisteshaltungen und Erfahrungen unseres Scheiterns stellen. Es ist angebracht, diesen Versuchungen, die den Nutzen oder die Möglichkeit des Betens in Zweifel ziehen, mit Demut, Vertrauen und Ausdauer zu widerstehen.
Genau das sind die Mittel, wie wir all den Versuchungen, die gegen das Gebet hervorgebracht werden, oder die falschen Vorstellungen, oder die falschen Geisteshaltungen oder eben auch die Erfahrung unseres eigenen Scheiterns im Gebeten entgegenwirken können. Also die Demut, das Vertrauen und die Ausdauer. Das brauchen wir immer wieder. Demut, dass wir auch eingestehen, ich weiß nicht, wie ich richtigerweise beten soll, dass wir uns bewusst sind, dass es immer wieder der Heilige Geist ist, der uns das richtige Gebet eingibt. Das Vertrauen, dass auch ein schlecht gemachtes Gebet durchaus Erhörung finden kann, dass wenn wir etwas beten im Namen Jesu, dass das auch an die richtige Adresse kommt. Dieses Vertrauen ist wichtig und dann auch die Ausdauer, dass wir halt nicht einfach klein beigeben, wenn es eben mal ein bisschen schwieriger wird, sondern durchhalten, Ausdauer zeigen.
Die Hauptschwierigkeiten im Gebetsleben sind Zerstreuung und Trockenheit. Glaube, Umkehr und Wachsamkeit des Herzens sind die Heilmittel dagegen.
Sehr schön wird in diesem Abschnitt zusammengefasst. Eben Zerstreuungen und Trockenheit, das sind wirklich Schwierigkeiten. Viele leiden unter Zerstreuungen, weil sie sich zu wenig konzentrieren können, weil sie immer wieder an andere Dinge denken. Oder eben Trockenheit, dass sie keine Empfindungen haben, dass sie wie leer sind, innerlich fast eine depressive Haltung. Und da heißt es, als Gegenmittel gibt es den Glauben, die Umkehr und die Wachsamkeit des Herzens. Das heißt, dass man halt sein Leben doch immer wieder nach den Geboten Gottes ausrichtet. Das ist halt doch, ich sage das auch oft oder das kommt oft im Katechismus, das ist etwas vom Allerwichtigsten, dass das Gebetsleben das Geistliche oder unser ganzes Leben verändert und eben mehr nach dem Willen Gottes, nach den Geboten Gottes, nach den Aussagen Gottes ordnet.
Zwei häufige Versuchungen bedrohen das Gebet. Der Mangel an Glauben und der Überdruss an geistlichen Dingen. Eine Art Depression, die durch das Nachlassen in der Askese ausgelöst wird und zur Entmutigung führt.
Auch hier noch einmal zusammengefasst, die beiden häufigen Versuchungen, der Mangel an Glauben und die Art Depression, der Überdruss an geistlichen Dingen. Und die können aufgrund von Nachlassen in der Askese, also im aufmerksamen geistlichen Leben, ausgelöst werden und können auch zu Entmutigung führen. Und da ermahnt uns einfach der Katechismus, mit Ausdauer, mit Demut weiterzubeten, nicht aufzugeben, Vertrauen zu haben.
Das kindliche Vertrauen wird auf die Probe gestellt, wenn wir das Gefühl haben, nicht immer erhört zu werden. Das Evangelium lädt uns ein, zu fragen, ob unser Gebet dem Verlangen des Geistes entspricht.
Der Katechismus hat ja auch mehrmals betont, dass wenn wir das Gefühl haben, nicht erhört zu werden in unserem Gebet, uns überprüfen, ob das, worum wir bitten, ein wirkliches Gut ist, ein Gut vor Gott, nicht ein Gut in meinen Augen, sondern ein Gut, etwas Gutes vor Gott. Und das kann immer wieder zu einer Prüfung Anlass geben. Oder wir sollten uns immer wieder prüfen. ist das, was wir erbitten von Gott, wirklich dem Heiligen Geist, dem Verlangen des Geistes entsprechend, also ein wirkliches Gut, oder ist es eher etwas Egoistisches, das ich gerne hätte, aber das mir letztlich nicht in meiner Heiligkeit oder zum ewigen Leben gereichen wird?
Betet ohne Unterlass, heißt es im ersten Brief an die Thessalonicher. Beten ist immer möglich, es ist lebensnotwendig. Gebet und christliches Leben lassen sich nicht trennen.
Ja, das haben wir auch gesehen. Beten ist immer möglich und es ist lebensnotwendig. Wir dürfen, das ist das letzte Mal, dass wir das gesehen haben, wir dürfen wirklich in allen Situationen immer wieder beten. Und wo auch immer wir sind, ob wir gehen oder stehen oder etwas anderes tun, ob ihr lebt, oder ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut es zur Verherrlichung Gottes. Dieses Wort, das wir alle kennen, oder kurze Gebet, alles Gott zur Ehre, alles Gott zur Liebe, das ist ein sehr gutes Gebet und das hilft wirklich, in allem, bei allem, was wir tun, im Gebet zu sein, alles zur Verherrlichung Gottes zu tun. Das ist ja dann eigentlich auch Gebet.
Das Gebet der Stunde Jesu, das zu Recht das hohe priesterliche Gebet genannt wird, fasst die ganze Ökonomie der Schöpfung und des Heiles zusammen. Sein Geist erfüllt die großen Bitten des Vaterunsers.
Das ist das, was wir heute noch gesehen haben, das hohe priesterliche Gebet und dann der Bogen, der gespannt wird zum Vaterunser, das Thema dann das nächste Mal.
Dann Dankeschön, Herr Pfarrer Reltstab, für diese Auslegung heute.
Ja, gerne geschehen.
Dann freuen wir uns auf die nächste Sendung. Dann geht es um das Vaterunser, das wir auch in jeder Messe beten, in jeder Laudes, in jeder Vesper. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Der allmächtige Gott möge Sie segnen, Ihre Gebete erhören, Sie erfüllen mit all seinen Gnaden, Sie stärken im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand. Er möge Sie schützen vor allen Mächten der Finsternis. Er möge Sie führen in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und Sie schließlich auch bewahren für das ewige Leben. Das gewähre Ihnen der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und alles Gute in die Schweiz.
Danke Ihnen und auf Wiederhören, Frau Kuhl und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Auf Wiederhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Marion Kuhl. Machen Sie es gut.